Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unseren heutigen Predigttext haben wir gerade schon als Epistellesung gehört. Ich lese ihn aber trotzdem nochmal vor, weil wenn man weiß, dass es der Predigttext ist, hört man vielleicht nochmal ein bisschen aufmerksamer zu als bei der einfachen Epistellesung. Und nachdem er jetzt auch nicht unbedingt ein Text ist, der beim ersten Hören sofort in Herz und Kopf hineindringt, lohnt sich's. Aus dem ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel, die Verse 21 bis 25. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Nun, liebe Schwestern und Brüder, manchmal ärgert man sich. Manchmal ärgert man sich auch über den Predigttext. Jetzt ist gerade mal 14 Tage her, dass Ostern war. Die Passionszeit haben wir glücklich überstanden. Das Leiden und Sterben Jesu haben wir miterlebt. Und endlich durften wir uns freuen, dass der Tod überwunden ist. Osterfreude allenthalben. Und dann heute, 14 Tage später, so ein Text. Es ist irgendwie unpassend. Ja, wenn man rausguckt, an den Altar schaut, es bricht alles auf, der Frühling ist da, die Forsythien blühen, die Mandelbäumchen, da geht eines Herz auf, dann geht man sogar als Pfarrer im Garten, und ich habe gestern meine Rosen geschnitten mit der Motorsense. Mal schauen, was da noch kommt. Aber mein Gott, man muss ja nicht in allem so gut sein. Ne? Also man hat dann irgendwo so das Bedürfnis, jetzt erhebt sich die Seele und man macht was, und dann kommt so ein Text. 14 Tage nach Ostern, wenn man schon wieder an unsere eigene Schuld erinnert, wenn man ans Kreuz erinnert, das wir tragen sollen, beziehungsweise an das, was Jesus mit ans Kreuz genommen hat, dass unser Heilwerden Heilung auf Kosten seiner Wunden ist, das holt einen irgendwo so auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber das kennen wir ja auch. Ich weiß nicht, ich glaube, die Lebenserfahrung hat jeder von uns gemacht, dass es Situationen im Leben gibt, wo man sich mal so richtig freuen könnte, Anlass dazu da wäre, das Herz aufgeht, die Seele hochspringt und es kommt mit tödlicher Sicherheit irgendetwas von der Seite geschossen, was einen ganz schnell wieder erdet. So die Freude ohne jegliche Einschränkung, die ist uns anscheinend hienieden nicht so richtig vergönnt. Aber es wird ja noch schlimmer mit unserem Predigttext. Erst beschreibt er diesen doch recht blutigen Weg Jesu und dann schreibt er, dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußspuren. Wie hören wir das jetzt als Heutige? Äußerst eigenartig. Aber vielleicht hilft es, wenn wir mal nachfragen, an wen richten sich diese Zeilen in ihrem Ursprung. Schließlich sind wir ja nur sekundäre Hörer. Und da hilft uns der Petrusbrief schon weiter, weil er deutlich macht, Diese Zeilen richten sich an unfreie Menschen, an Sklaven. War ja damals gang und gäbe. Und einige Zeilen vor unserem Predigttext, da bekommen die Hörer oder Empfänger dieses Briefes die folgende Aufforderung. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, den Herrn, nicht dem Herrn, den Herrn, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Und dann folgt eben genau dieses Beispiel Jesu, dessen Spuren wir folgen sollen. Nichtsdestotrotz, liebe Schwestern und Brüder, es ist ein ganzer Katalog an Fragen, der da drin steckt. Vor allen Dingen die Frage, ist denn da irgendwas drin, was uns Heutige helfen kann, was uns Heutige aufrichten kann? Schließlich, Gott sei es getrommelt und gepfiffen, ist keiner von uns im Sklavenstand. Zumindest ernsthaft. Manche Ehemänner sagen ja manchmal, sie wären in einem solchen. Aber das zählt ja dann nicht. Also wie komme ich jetzt dazu, diesem Text noch was Gutes abzugewinnen? Ich gehe mal zurück. Ich habe am Anfang der Begrüßung ja ein bisschen kurz erzählt, wie in Afrika ein Gottesdienst anfängt. Erinnert mich wieder an Afrika, der Text. Da gab es in einem Dorf einen alten Mann, einen sehr alten Mann, Daniel hieß er. Und dort war es eigentlich so, wie man sich das selber wünscht. Und bei ihm war es eben so, dass man alt und weise wird. Und Daniel war ein sehr weiser alter Mann in diesem Dorf. Und die Jüngeren kamen gern zu ihm, wenn sie Fragen oder Probleme hatten, um sich von ihm beraten zu lassen. Und eines Tages kam ein junger Mann zu Daniel und fragte ihn, Daniel, sag mal, ob's wohl Gott gibt? Und Daniel antwortete, sag, woran erkennst du, dass in der Nacht ein Leopard um deine Hütte geschlichen ist? Und der junge Mann antwortete, ist doch klar, das erkenne ich doch an den Spuren, die er hinterlassen hat. Siehst du, meinte darauf Daniel, dass es Gott gibt, das erkennst du an den Spuren in deinem Leben. Das klingt schön, gell? Aber sind wir uns da so sicher? Sind wir da, so wie der junge Mann in Afrika, geübte Fährtenleser, die eine Ziege von einem Leoparden unterscheiden können? Können wir die Spuren Gottes in unserem Leben so einfach unterscheiden? Die Spuren, die Gott hinterlassen hat? Die Spuren, die Menschen hinterlassen haben? Die eigenen, die fremden Spuren in uns? Die Spuren, die unsere eigenen Wunschträume hinterlassen? Können wir das so eindeutig und schnell unterscheiden? Das ist ja wohl ein bisschen das Dilemma, dass wir uns dieser Fährten und Spuren oftmals nicht so sicher sein können. Weder der Fährten können wir uns sicher sein, noch manchmal der Gefährten. Wie oft gehen wir in die Irre wie Schafe? Wie wir es vorhin gesungen haben im Introitus. Wie oft schauen wir nur auf unseren Weg, jeder auf den seinen. Und wenn ich da einen Blick auf die Kirche werfe, dann bemerke ich schon eine Entwicklung, dass sie sich mehr fokussiert auf den Einzelnen, auf seine Interessen. Und dass es immer weniger gelingt, Menschen zusammen auf einen gemeinsamen Weg zu bringen. Wir sind jetzt gerade auf einem gemeinsamen Weg, indem wir miteinander diesen Gottesdienst feiern. Und wir könnten auch jetzt ein anderes Lied singen. Jakob Fabricius, der Hofprediger von dem schwedischen König Karl Gustav im Dreißigjährigen Krieg, hat ein Gedicht, das dieser König selber am Vorabend der Schlacht von Lützen gedichtet hat, in Töne gesetzt. Und dann könnten wir dieses Lied singen, verzage nicht, du Häuflein klein. Wie viele gehen noch auf den gemeinsamen Weg? Diesen gemeinsamen Weg, den wir auch regelmäßig gestalten. Viele gehen auf einen gemeinsamen Weg bei sogenannten Events. Also wenn ein Kirchentag stattfindet, wenn die große Sause stattfindet, dann lassen sich viele Menschen bewegen. Kirche bei Gelegenheit sozusagen. Aber das Beständige, dass sich aneinander an die Hand nehmen und den Weg gemeinsam kontinuierlich gehen, das wird immer weniger. Ist auch ein bisschen ein Dilemma drin, denn wir als evangelische Kirche blicken ja auf den Einzelnen, auf die Einzelne. Ich habe am letzten Sonntag konfirmiert und ich habe von jedem Einzelnen der Konfirmanden das Ja eingefordert zur eigenen Taufe. Schön war es allerdings, dass nicht jeder vereinzelt geantwortet hat, sondern alle eben gemeinsam miteinander. Damit wird deutlich ja auch die Bereitschaft, gemeinsame Wege zu gehen. Nur, wenn die Entwicklung so weitergeht, mit den Events, den einmaligen Großereignissen, wo wird es enden? Ich denke, es wird enden in der Vereinzelung der Menschen. In unserem Predigttext, da werden wir aufgefordert, unser Kreuz zu tragen. Schon wieder. Und wir haben ja die Erfahrung, wenn man uns große Lasten auflegt, dann beugen wir uns. Wenn aber heißt, das Kreuz Christi auf sich zu nehmen, dass wir buckeln sollen, dann ist es falsch. Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt aufrecht gehen. Aufrecht mit dem Blick auf den Weg. Blick auf den richtigen Weg, den uns Jesus vorzeichnet. Den Blick auf die Spuren, die er in unserem Leben hinterlassen will und hinterlässt. Nicht buckeln, aufrecht gehen. Nicht gedrückt, sondern fröhlich. Auch das ist etwas, was ich etwas mit Sorge betrachte. Wir leben in einer Zeit, und die Kirche mischt da auch ordentlich mit, dass wir eine gewisse Jammerkultur haben. Wir wissen zwar im Grunde, uns geht's gut, aber wenn es in diesem Streben nach perfektem Gutgehen irgendwo mal einen kleinen Kratzer gibt, dann bricht oft die Welt zusammen. Dann entstehen Probleme. Große Probleme, die sogar Massenbewegungen auf die Straßen bringen. Ich denke, da ist ein falscher Ansatz dran. Rufen Sie mal bei irgendeiner Hotline an, ob das nun eine kirchliche oder eine andere ist, und schildern Sie eine Störung oder ein Problem. Sie werden über kurz oder lang hören, ja, wir arbeiten dran. Fragen Sie dann mal nach, woran arbeitet ihr? Ja, wir arbeiten an dem Problem. Das ist das Problem, dass wir heutzutage viel zu viel an Problemen arbeiten. Probleme entstehen. Ich habe auch jede Menge. Ja, ich baue drüben in Marolz-Weisach das Therese-Stählin-Haus an. Unsere katholischen Geschwister, zwei Pfarrgemeinden, haben zugesagt, Kredite zu geben. Alles war perfekt, alles unterschrieben. Und letzte Woche kriege ich dann die Mitteilung, dass das Bistum in Würzburg die Sache kirchenaufsichtlich nicht genehmigt. So, dann habe ich ein Problem. Da fehlen mir nämlich 140.000 Euro bei dem Bau. Arbeite ich jetzt an dem Problem? Hätte ich die letzte Woche an dem Problem weitergearbeitet, hätte ich es ja noch. Aber wenn Probleme kommen, dann arbeitet man doch an Lösungen. Und dann ist das Problem weg. Das ist doch der einfachste Weg. Und ich habe das mein Leben lang so gemacht. Wenn Probleme da waren, habe ich an Lösungen gearbeitet, niemals an Problemen. Das überlasse ich anderen. Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir insgesamt mehr an Lösungen arbeiten würden, auch in unserer Kirche, und nicht alles problematisieren und an den Problemen arbeiten. Wir haben doch ein Problem. In unserem Predigtext, beim Thema des heutigen Sonntags, wir sind Schafe, das ist ein Problem. Wollen wir denn Schafe sein? Wenn jemand rumschreit, sagen wir doch schön im Dialekt, der blökt aber rum, wie ein Schaf. Das will doch keiner sein. Gleichzeitig, wenn ich kein blökendes Schaf sein will, dann will ich aber trotzdem eines sein, weil als einzelnes Schaf wäre ich verloren, wie so ein Schaf. Da kommt der Wolf und frisst die Herde. Die ist wichtig. Die bietet Schutz und Geborgenheit und Gemeinschaft. Da will ich dann schon eher ein Schaf sein. In der Herde, mit der Herde. Und diese Herde ist nicht verlassen. Die tummelt sich nicht irgendwo über die Wiesen und sucht sich ihren Weg selber, sondern die hat einen Hirten. Wir als Herde, genauso wie die Schafe, die Wolle liefern, die haben einen Hirten, der ihnen sagt und zeigt, wo sie das richtige Futter finden. Der ihnen zeigt, wo sie Schutz finden. Der sie zusammenhält mit seinen Hütehunden. Der für sie sorgt. Für jeden Einzelnen, wie das Gleichnis vom verlorenen Schaf schon zeigt. Und der diese Herde auf seinen Spuren führt. Die Spuren, die wir in uns entdecken, aber auch die Spuren, die er für uns als Gemeinden, als Kirchen legt, die zu einem Ziel führen. Und dieses Ziel, weil jeder Weg muss ja ein Ziel haben, das haben wir an Ostern wirklich erleben dürfen. Dass der schlimmste Feind der Menschen besiegt ist. Dass der Tod nicht mehr ist. Dass es kein Ende und keine Finsternis gibt, sondern dass es Leben gibt. Und wenn das mal ganz tief im Herzen drin sitzt, dann kann auch 14 Tage nach Ostern so ein eigenartiger Predigttext aus dem Petrusbrief auf die Kanzeln kommen, der uns erinnert an die dunklen Seiten, an die schweren Seiten, an die leidvollen Seiten, aber der trotzdem keine Gewalt gewinnen kann, weil das Ziel, das haben wir im Auge. Und wir gehen aufrecht. Ich habe vorhin gesagt, jeder nehme sein Kreuz auf sich. Wenn wir uns drücken lassen und buckeln, können Sie ausprobieren. Bücken Sie sich beim Laufen, sehen Sie maximal Ihre Fußspitzen. Gehen wir aufrecht, dann sehen wir den Horizont. Dann sehen wir das Ziel. Dann sehen wir den Ort, dem wir entgegengehen. Über diesen Horizont hinaus. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.